Von den Lords of the Isles, einer Schwarzbrenner-Kommune rund um eine Mühle und einer lebenden Whisky-Legende. In der 12. Folge von der Weefrey Dramcast geht es um die Lagavulin-Brennerei auf Isla. Hallo moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weefrey Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und diesmal verschlägt es uns auf meine Lieblings-Whisky-Insel, nämlich die Insel Isla. In meiner 5. Folge, die Lafroig-Folge, war ja die Lagavulin-Brennerei so ein bisschen der Gegenspieler, der Antagonist zu Lafroig. Und ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind die ein kleines bisschen zu negativ dabei weggekommen. Denn natürlich ist die Lagavulin-Brennerei eine der wichtigsten, bedeutendsten und bekanntesten Brennereien der Welt. Und das völlig zu Recht, denn die stellen nicht nur richtig guten Whisky her, sondern man kann auch jede Menge über die Brennerei und das, was außenrum ist, erzählen. Und genau das möchte ich heute mal machen. Nicht, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass Lagavulin irgendwie eine blöde, böse Brennerei ist, sondern dass es eine tolle, tolle Brennerei ist, die man mal im Glas haben sollte und probieren sollte und die man auf jeden Fall auch mal besuchen sollte. Genau, wie schon gesagt, Lagavulin zählt heute zu den bekanntesten Scotch Single Malt Whiskys. Aber das war nicht immer so. Gerade in den 80ern hatten die sehr, sehr große Probleme, was Verkauf, was Auslastung und so weiter anging. Aber da kommen wir später natürlich noch dazu. Sie haben die Kurve auf jeden Fall gekriegt und heute ist und gehört Lagavulin wirklich auch eigentlich in jede gut sortierte Whiskybar. Und theoretisch wirklich auch, also für jemanden, der was von Whisky versteht oder sich für Whisky interessiert, der hat auf jeden Fall Lagavulin getrunken oder eigentlich sogar immer ein Lagavulin auf dem Regal stehen. Und das Interessante bei Lagavulin ist ja, dass man normalerweise so als Einstieg oder Flagship oder Standard einer Brennerei den 12-Jährigen oder vielleicht auch noch einen 10-Jährigen hat. Nicht so aber bei Lagavulin. Bei Lagavulin ist der Einstieg, die Standardabfüllung der Brennerei, ein 16 Jahre alter Whisky. Im Prinzip ist wirklich auch dieser 16 Jahre alte mehr oder weniger der einzige Lagavulin, den es eine ganze Weile gab. Und ehrlicherweise braucht man eigentlich gar nicht mehr oder irgendwelche anderen Abfüllungen, denn dieser 16-jährige Whisky ist für mich und ich glaube auch für viele andere auch ein absoluter Goldstandard, was rauchigen Whisky angeht. Das ist die Benchmark, die man erstmal erreichen muss. Wieso, weshalb, warum? Naja, zum einen ist es ein Isla-Whisky, das heißt, der ist rauchig, der ist malzig, man hat diese salzige Seeluft, die die Isla-Whiskys auszeichnet, die sind ja alle, ne, dort am Strand, am Meer, am Wasser sind ja alle diese Brennereien, dass man das schmeckt und riecht, sowas Fischiges, Seeluftiges, Salziges, gleichzeitig aber auch sowas von Waldboden, so einem feuchten, modrigen Waldboden und einem Lagerfeuer am Strand durch dieses rauchige, holzige. Gleichzeitig hat der aber auch ordentlich Sherry-Einfluss. Lagavulin ist ja auch bekannt dafür, dass sie standardmäßig ihren Whiskys ordentlich Sherry verpassen. Und durch diesen Sherry-Einfluss wird sozusagen dieser schwere, rauchige Brennerei-Charakter sehr schön durch diese schwere Süße von dem Sherry aufgefangen, beziehungsweise so kontrastiert und gekontert und ausbalanciert. Und man hat durch den Sherry eben so diese Noten von Zimt und Schokolade und Kaffee. Das passt super gut zusammen und ergibt so was ganz Komplexes. Und bei komplex sind wir halt auch schon an dem Punkt, ne? Also der ist 16 Jahre alt, das heißt, der hat auch schon ordentlich Jahre auf dem Buckel und ist dadurch eben wunderbar ausbalanciert, komplex. Und mit 43%, was eigentlich jetzt gar nicht so viel ist, ist der genau richtig. Nicht mehr, nicht weniger. Ist einfach ein fantastischer, großartiger, toller Whisky, der natürlich absolut der Begleitdram für diese Folge ist und von mir empfohlen, der Begleitdram, weiß ich nicht, für euer Leben, der für euer Wohnzimmer, der gehört echt eigentlich wirklich in jedes Wohnzimmer. Wie ich schon gesagt habe, ganz lange gab es eigentlich wirklich nur diesen 16er, weil aber die Nachfrage so hoch ist, wie in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren in der ganzen Whisky-Welt kommt immer mehr auf den Markt. Man muss mehr Whisky auf den Markt schmeißen, früher sozusagen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und deswegen gab es jetzt in den letzten Jahren auch mal so eine 8-jährige Abfüllung, die auf den Markt gekommen ist. Es gibt im Travel Exclusive, also an Flughäfen und so weiter, gibt es einen 10-jährigen, der, finde ich, ganz schön Banane ist, weil der ist 10 Jahre alt im Vergleich zum 16er, ist aber 10 Euro teurer als der 16er. Also da kriegt ihr für 6 Jahre jünger, könnt ihr 10 Euro mehr bezahlen. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber ist halt dann auch ein anderer Whisky. Ne? Ihr wisst ja, jünger ist ein bisschen kraftvoller noch, nicht ganz so ausbalanciert. Das heißt, wenn man ein bisschen was Rustikaleres möchte, dann ist vielleicht der 10-Jährige auch irgendwie spannend. Aber all in all ist wirklich die Standardabfüllung und die, die es im Prinzip wirklich eigentlich schon immer einfach gibt, ist der 16 Jahre alte. Und das ist auch so ein bisschen so ein Understatement von Lagavulin, habe ich zumindest immer das Gefühl. Denn das ist so ziemlich das oldschooligste und unprätentiöseste Zeug, was es auf dem Whiskymarkt gibt. Die Flaschen haben schon in den 80ern so ausgesehen, wie sie aussehen. Es gibt im Prinzip so gut wie überhaupt kein Marketing, zumindest im Verhältnis zu anderen Brennereien, die drumherum stehen. Also Artbeg, die jedes Jahr Sonderabfüllungen rausbringen, mit UFOs drauf, mit Wee Beastie, irgendwelchen Horrorgestalten aus den 50ern oder eine Box, die aussieht wie das Warehouse. Laphroaig muss ich da auch nicht verstecken, auch die machen ordentlich Werbung für ihren Whisky, sind überall präsent. Aber Lagavulin macht das alles nicht. Die haben immer noch einfach einen Pappkarton, wo Lagavulin 16 draufsteht, mit einer Flasche drin, wo Lagavulin 16 draufsteht und drin ist. Und that's it. So, reicht. Mehr brauchen wir nicht. Das funktioniert einfach seit Jahrzehnten so und das funktioniert auch weiterhin. Und es gibt auch keine Fassexperimente. Also da wird man kaum mal irgendwie einen Lagavulin sehen, der in einem Rotweinfass gefinisht ist oder in einem Sauternes oder in einem, keine Ahnung, in einem Bierfass oder sonst irgendwas, sondern da gibt's einfach Bourbon und Sherry und that's it. So. Also irgendwie schon ganz cool. Okay, damit haben wir im Prinzip jetzt so die Einleitung abgeschlossen und natürlich ist unser Begleitram für diese Episode der Lagavulin 16. Was soll es auch sonst sein? Und wir können einsteigen in die Geschichte und die Geschichten hinter der Brennerei. Ich warne euch aber schon mal vor, denn diese Folge wird mal wieder sehr ausführlich und historisch. Der Grund hierfür ist die Burgruine, die gegenüber der Brennerei steht. Die Brennerei ist ja an der Lagavulin Bay, also in so einer, ja, wie soll man sagen, in so einer Bucht, Bay. und dort gegenüber steht Dunnivake Castle, beziehungsweise die Ruinen, die davon noch übrig sind. Und dieses Dunnivake Castle war die Festung und der Sitz der Lords of the Isles. Und das nehme ich natürlich sehr gerne zum Anlass und als Steilvorlage, um einmal relativ ausführlich über die Lords of the Isles und den Clan MacDonald zu reden. Wenn euch das mit den Clans und den Lords of the Isles nicht so richtig interessiert und ihr erst dort einsteigen wollt, wo es wirklich um die Brennerei geht und wo es mit Lagavulin dann losgeht, dann skippt jetzt zu Minute 35. Alle anderen machen das nicht und kriegen jetzt noch richtig coole Geschichten über Wikinger und Lords und Clans und Kriege erzählt. Sehr schön, vielen Dank fürs Nicht-Weiterskippen an euch, die ihr nicht weitergeskippt habt und das an der Stelle weiterhört. Ihr habt den Sinn meines Podcasts verstanden, nämlich, dass ich Whisky als Vorwand nehme, um über Clans und Geschichte zu faseln. und in der Tat gibt's hier sehr, sehr viel zu erzählen. Ich habe ja schon mal ganz am Anfang, als ich meinen Podcast angekündigt habe, irgendwie auf diese Liste, was ich alles machen möchte, mal draufgeschrieben, dass ich ein Lords of the Isles Episode machen möchte. Und eigentlich wollte ich auch, seit ich das letzte Mal in Schottland war, ein Lords of the Isles Tasting mal erarbeiten. Aber das ist so, ich habe mir mehrere Bücher darüber gekauft, das ist so kompliziert und so komplex und lange und ich bräuchte wahrscheinlich echt irgendwie ein halbes Jahr, um das alleine vorzubereiten und rauszusuchen. Und ich bin bis jetzt noch nicht so dazu gekommen und jetzt muss ich das mal so immer überall so ein bisschen einstreuen. Und hier gibt mir natürlich Dunnivake Castle die bestmögliche Vorlage, könnte man eigentlich fast sagen. Denn, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Dunnivake Castle war der Sitz der Lords of the Isles auf Isla. Aber bevor wir zu denen kommen, erstmal so ganz grob, was schon sehr, sehr spannend ist. Dunnivake ist natürlich wieder gälisch. Und Dunnivake heißt Festung des Schiffchens oder Festung der Galeere. Zum einen ist es ganz, ganz spannend, weil das dort so eine geschützte Bucht ist, dass man dort also eine Festung errichtet hat, wo man so geschützt ist und wo man mit den Booten auch gut hinfahren kann. Und warum da aber steht Schiffchen oder Galeere und nicht irgendwie, keine Ahnung, Kriegsschiff oder so, wieso das nicht so heißt, sondern eben Schiffchen Galeere, das kommt deswegen, weil in der Lagavulin Bay ganz viele Felsen aus dem Meer noch herausragen, sozusagen, also so kleine Steinhaufenberge, Felsen, wie auch immer man das nennt, die sind nicht besonders hoch, aber sie gucken halt raus oder sie sind direkt unterm Wasserspiegel. Das heißt, mit einem großen Schiff könnte man da gar nicht wirklich bis in die Bucht reinfahren, also bis an Land ranfahren, ohne sich den Bug unten komplett kaputt zu machen. Man kommt dort wirklich nur mit flachen Schiffchen, Galeeren hin. Insofern ist der Name der Festung eigentlich sehr gut, sehr passend gewählt. Was noch sehr spannend an diesem Namen abgeleitet ist, ist der Name an sich, nämlich Dun, Dunivake. Dun, wie gesagt, heißt Festung, gälisch Festung. Wenn man in Schottland unterwegs ist, begegnet einem das immer wieder. Also in unserem Urlaub haben wir schon die großen bekannten Dun Castle uns alle angeguckt. Dun Vegan, Dun Robin, Dun Ollie. Dun Robin übrigens nur so, by the way, wenn ihr in Schottland seid, guckt euch unbedingt Dun Robin Castle an. Das geht zwar aufs 13. Jahrhundert zurück, ist aber in seinem heutigen Aussehen aus dem 19. Jahrhundert und sieht deswegen nicht sehr schottisch, robust, rustikal aus, sondern ist wirklich so ein Disney-Schloss, könnte man schon fast sagen. Wunderschön, wenn da irgendwie noch die Sonne scheint, absolut toll. Also guckt euch das gerne mal an. So, genau, Dun, die heißen alle Dun vorne, weil dieses Dun steht für Festung, Befestigung. Was ganz spannend ist, weil anglisiert wird aus Dun, Don bzw. Down. Das hat dann eher schon so kleine Häuser, also irgendwas, was befestigt, ein befestigtes Bauwerk beschrieben. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es kleine Häuschen nannte man dann auch eben Don oder Down. Und da muss man dann jetzt auch nicht Sprache studiert haben, um zu merken, aha, aus dem Dun über Don und Down wurde dann Town, nämlich für Stadt, was ich total spannend finde. Gut, jetzt haben wir an der Stelle also schon mal geklärt, wie das Wort Dunivake Castle zustande kommt. Eigentlich, glaube ich, könnte man sich theoretisch sogar das Castle am Ende sparen, weil ja in Dunivake durch Dun schon die Festung drin ist. Aber so ist das nun mal, so heißt das halt nun mal. Gut, zur Burg selbst. Also, ein Großteil von Dunivake Castle stammt aus dem 16. Jahrhundert. Manche Teile, die ganz alten Teile, auch aus dem 14. Jahrhundert. Wenn man sich jetzt nun aber mit dem Lord of the Isles beschäftigt und davon vielleicht schon mal was gehört hat oder auch nicht, ich erzähl's euch ja jetzt, da ist man ein bisschen stutzig, weil man sagt, na Moment mal, den Lord of the Isles, den gab es doch viel, viel früher schon. Also diese Bezeichnung, die gibt es doch nicht erst seit dem 14. Jahrhundert. Genau. Nämlich die Lords of the Isles, die waren vorher, bevor sie sozusagen nach Dunivake gezogen sind, auf oder in Finlaggan. Und Finlaggan, das ist eigentlich der viel ältere, viel spannendere Ort, an dem die Lords of the Isles gewohnt haben, weil es eben keine Festung in dem Sinne wie Dunivake war und weil die auch nicht irgendwie, wie man das von Festungen und Burgen so kennt, auf einem Berg gebaut oder ans Meer gebaut war, sondern das war mitten auf der Insel, mitten im Zentrum in der Insel, wirklich auch sozusagen als Zentrum, als Hauptstadt für den Lord of the Isles. Zu Finlaggan habe ich ja vor ein paar Tagen mal ein Video gepostet. Das empfehle ich euch auch absolut, sich das mal anzugucken, was da alles passiert ist, was man da an 3 Tagen archäologisch ausgegraben und rausgefunden hat, ist echt wahnsinnig. Ein sehr, sehr spannender Ort, voll mit Geschichte. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und wie sollte es natürlich auch anders sein? Es gibt natürlich auch einen Finlaggan Whisky. Und das ist jetzt keine Brennerei in dem Sinne, aber das ist eine Whisky-Marke, sage ich mal, die einen Islay Whisky verkauft, von dem man nicht weiß, was es genau für eine Brennerei ist. Ist auf jeden Fall ein sehr rauchiger Whisky, wie sich das für Islay gehört. Welche Brennerei da genau abgefüllt ist, weiß man nicht, das ist geheim. Auf den Flaschen steht also einfach Finlaggan drauf. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Abfüllungen. Da gibt es den Original, die Old Reserve und ich habe jetzt vor 2 Tagen eben das Sherry Finish mal probiert. Das ist jetzt alles nichts weltbewegend krass supermäßiges, kann man mal trinken und fand ich insofern ganz spannend, weil das eben ein Sherry Finish ist, die Flasche kostet 40 Euro. Und einen rauchigen Islay Whisky mit Sherry Finish für 40 Euro zu kriegen, das ist schon echt ein guter Deal. Insofern ist der Finn Lagan da schon eigentlich ganz spannend. So, und um jetzt noch von Finn Lagan aus ein bisschen tiefer in die Materie mit den Lords of the Isles einzusteigen, möchte ich euch mal kurz erklären, wer oder was die Lords of the Isles überhaupt sind, wo die herkommen, wie die entstanden sind und was sie eigentlich so gemacht haben. Wir sind im Jahre 875 und natürlich spielen die Norweger, die Wikinger, eine ganz große, entscheidende Rolle in dieser Geschichte und in der Entstehung des Lord of the Isles. Und eine zentrale Figur dabei ist Harald der Erste von Norwegen oder, wie er auch genannt wurde, Harald Schönhaar, der seinen Namen redlich verdient hat, weil er ganz wundervolle, prachtvolle, lange, blonde Haare hatte. Man weiß zugegebenermaßen nicht sehr viel über Harald Schönhaar. Das meiste Wissen, in Anführungsstrichen, was man hat, stammt aus überlieferten Sagen. Aber was man ziemlich sicher weiß, ist, dass es Harald Schönhaar gab, Harald den Ersten, und dass er 872 die norwegische Krone von seinem Vater geerbt hat. Und sein Vater, der hatte noch einen tolleren Wikingernamen als Harald Schönhaar, das war nämlich Erik der Erste. Oder wie er noch besser heißt, Erik Blutaxt. Und als Harald Schönhaar von seinem Vater Erik Blutaxt den norwegischen Thron geerbt hat, hat er sich vorgenommen, Norwegen zu vereinen. Und das heißt, aus den vielen kleinen Herrschaftsgebieten, die jeweils immer von einem Jarl, wie soll ich sagen, beherrscht wurden, also sozusagen das waren hier Fürsten, die diesen Bereich, diese Region beherrscht haben und die unterstanden sozusagen dem König. Aber das war nicht alles so richtig vereint, sondern die hatten alle so ihr Herrschaftsgebiet und dann gab es halt irgendwie noch so einen gottgleichen sozusagen fast schon König, der da oben drüber war, aber der hat sich zumindest nicht in die Regierungsangelegenheiten eingemischt. Das hat Harald geändert. Harald hat sozusagen alles unter sich vereint und hat gesagt, ich bin jetzt hier der Oberbefehlshaber, ich sage, wie es läuft und das müssen alle Jarltümer so durchsetzen, wie ich das sage, weil ich der König bin. Und das hat natürlich vielen, vielen Jarls nicht gefallen, weil die ihre Unabhängigkeit eingebüßt haben und jetzt plötzlich nicht mehr nur einen König hatten, zu dem sie, weiß ich nicht, einmal alle 5 Jahre hin mussten und haben Hallo gesagt oder der König kam mal vorbei, sondern die mussten sich jetzt wirklich an das halten, was der gesagt hat. Und das fanden die überhaupt nicht lustig. Das hat natürlich dazu geführt, man kann sich's denken, dass es Unabhängigkeitskriege gab oder dass es zumindest Kriege von den Jarls gegen Harald gab, um ihn aus dem Weg zu räumen und seine eigene Unabhängigkeit zu beschützen. Das hat leider nicht funktioniert. Harald hat jeden einzelnen dieser Kriege oder dieser Schlachten, dieser Aufstände niederschlagen können, gewinnen können und hat Norwegen damit vereint. Und die das halt nicht gut fanden, die mussten halt gehen. Und die nicht im Krieg oder in der Schlacht gefallen sind, die sind dann eben ausgewandert, geflohen. Und wo sind die hingeflohen? Natürlich in die aussätzigen Inseln, wo die Wikinger auch schon seit hunderten Jahren unterwegs waren. Die sind nach Schottland geflohen. Beziehungsweise auf die Hebrideninseln, die Isle of Man, die Shetlandinseln und nach Orkney. Und Harald bemerkt das natürlich, dass viele seiner ehemaligen Untertanen, dieser Jarls, die ja trotzdem hier und da noch ordentlich Einfluss haben und noch Männer mobilisieren können und hinter sich versammeln können, dass die jetzt da drüben auf den Inseln langsam so gegen ihn Stimmung machen. Und er will natürlich vermeiden, dass dieses große Gebiet, also es ist ja, wenn man sich das so landmassemäßig anguckt, es ist ja schon relativ groß, dass die alle sich miteinander gegen ihn verbünden. Also schickt er seinen Cousin, der hieß Ketil Björnsson, oder eben auch wieder mit seinem schönen Wikingernamen Ketil Flachnase, rüber auf die Inseln, um die Jarls, die Fürsten, die rüber auf die Hebrideninseln oder auf die schottischen Inseln geflohen sind, um die daran zu hindern, dass sie da Quatsch machen, sich miteinander verbünden und gegen ihn Stimmung machen, weil er natürlich seine Inseln erhalten wollte. Und das hat Ketil auch echt ziemlich gut hingekriegt. Also er ist darüber gefahren, hat da drüben wieder Kriege geführt, Schlachten gewonnen und hat da Ruhe reingebracht und hat sozusagen diese Inselvölker und die Aufstände, die sich dort gegen den gegen Harald ergeben haben, niederschlagen können. Und als er jetzt so da steht und hat diese ganzen Aufständischen besiegt und merkt, dass er selber irgendwie gerade diese ganzen Inseln eingenommen hat, denkt er sich, warum bin ich eigentlich nicht der König von diesen ganzen Inseln, wenn ich das jetzt schon mal hier irgendwie erreicht habe? Und genauso macht das und nennt sich dann einfach selbst King of the Isles. Das kann man sich natürlich vorstellen, hat Harald und der norwegischen Krone überhaupt nicht gefallen. Also die schicken da jemanden rüber, um da drüben Ruhe reinzubringen. Und was macht der? Der bringt da Ruhe rein und macht sich selber zum König. Das ist eigentlich schon wieder, finde ich, wieder hervorragend lustig. Aber natürlich hat es dem Norweger überhaupt nicht gefallen. Und so kam es dann, dass natürlich in den darauffolgenden Jahren, Jahrhunderten immer wieder darum Krieg geführt wurde, gekämpft wurde, wer jetzt die Herrschaft über die Inseln haben darf. Das hatte ich ja schon ganz oft mal erwähnt. Und es hat wirklich einige Jahrhunderte gedauert, bis 1156 eine der wichtigsten Personen in der schottischen Geschichte auftaucht. Und zwar ist das Somerled. Somerled war der es geschafft hat, die Nordmänner von den Inseln zu vertreiben. Der hat also alle Insulaner hinter sich versammelt und hat ein für alle Mal diese Besatzungsmacht, die Wikinger, von der Insel vertrieben. Die Schotten hatten also das erste Mal seit Hunderten von Jahren ihre Insel für sich und waren nicht mehr irgendwie geartet von außen bestimmt oder immer wieder von außen irgendwie reingepfuscht oder sonst irgendwas, sondern die waren jetzt für sich und die Nordmänner, die waren ein für alle Mal aus out of the picture, wie man immer so schön sagt. Und das hat so langsam angefangen, dass diese Insulaner so eine eigene Identität entwickelt haben. Nicht mehr so nach dem Motto Abstammung von den Wikingern, von dieser Besatzungsmacht abhängig oder so, sondern was Eigenes entwickeln, weil die waren ja jetzt weg. Und so ist also Somerled dieser Begründer der Insulaner-Dynastie, weil er eben diese Macht von außen sozusagen aus der Gleichung genommen hat und damit den Insulanern den Freiraum gegeben hat, ihre eigene Identität, ihre eigene Dynastie zu entwickeln sozusagen. Und es ist wirklich so, dass man sagen kann, dass Somerled für das schottische Mittelalter so eine Art Nullpunkt ist. Somerled hatte drei Söhne. Die hießen Angus, Dougal und Ronald. Und Ronald hatte auch nochmal wieder zwei Söhne. Ich weiß, es sind jetzt gerade sehr viele Namen auf einmal und es ist recht kompliziert. Aber ihr werdet sehen, es löst sich gleich alles auf. Also Somerled hat drei Söhne, Angus, Dougal und Ronald. Und Ronald wiederum hat zwei Söhne, Donald und Rory. So, und Angus war relativ schnell wieder out of the picture und Ronald auch. Die wichtigen sind Donald, der sozusagen ein direkter Sohn von Somerled ist, und die Söhne von Ronald, Donald und Rory. Und diese drei Männer sind die Urväter der Urclans der Hebriden. Die wichtigsten ältesten Clans auf den Inseln sind nämlich die MacDougals, die MacDonalds und die MacRorys. Und MacRory gab es auch nicht so lange, weil Rory MacRory, da waren sie wieder unglaublich kreativ in der Namensgebung. Rory MacRory ist 1318 in einer Schlacht gefallen, hatte keine Nachkommen, beziehungsweise die Nachkommen, die er hatte, haben wiederum keine Nachkommen produziert oder haben sich verheiratet und der Name MacRory ist verschütt gegangen. Der ist sozusagen heute nicht mehr von Wichtigkeit und auch nicht mehr so richtig bekannt. Die wichtigsten Namen auf den Inseln ist der Clan MacDougal und der Clan MacDonalds. Beide also direkte Nachkommen vom Ur-Lord of the Isles und vom Befreier der Nordmänner, also mit einem sehr großen historischen Familienerbe sozusagen. Und wie ich das schon gesagt habe, die MacDonalds sind eigentlich die, die von Isla aus dann irgendwann immer den Lord of the Isles gestellt haben. Und ein sehr wichtiger MacDonald war Angus MacDonald. der war aus zweierlei Hinsichten oder zwei Episoden sehr spannend und ist für uns, für unseren Podcast, sehr spannend. Zum einen, und das zeigt den Einfluss und die Macht und die Wichtigkeit von den Lord of the Isles, hat Robert the Bruce dort auf Isla von Angus MacDonald Zuflucht Herberge erfahren. Ihr erinnert euch vielleicht an die allererste Folge von mir. Da ging es ja um William Wallace und den Unabhängigkeits- bzw. den Freiheitskrieg der Schotten gegenüber den Engländern. Und da war ja William Wallace natürlich sehr involviert und ist sehr bekannt dafür. Und wer mindestens genauso bekannt dafür ist, eigentlich innerhalb der Schotten sogar noch wichtiger und noch bekannter als William Wallace, ist Robert der Erste, Robert the Bruce, der eigentlich so als Gründer der Schotten zählt, weil er die Schotten zum ersten Mal vereint hat und eben diesen Unabhängigkeits-, diesen Freiheitskrieg gegen die Engländer auch gewonnen hat. Und bevor er das aber gewonnen hat, hat er einige Schlachten verloren, hat einige Rückschläge einstecken müssen und ist geflohen vor den Engländern. Und auf dieser Flucht hat er dann eben Zuflucht auf Isla gefunden, bei Angus und nicht irgendwo, sondern 1306 auf Dunivake Castle. Und dort hat sich Angus sehr, sehr gut um ihn gekümmert und hat ihn dann auch unterstützt. Auch da erinnert ihr euch an die erste Folge und an den Film Braveheart. die letzte große Schlacht gegen die Engländer, die Schlacht von Bannockburn, bei der die Schotten dann die Engländer vernichtend geschlagen haben und zum ersten Mal die Engländer aus Schottland vertrieben haben und Schottland für sich hatten. Die wurde ja von Robert the Bruce gewonnen. Und in dieser Schlacht hat Angus auch Robert unterstützt, hat an seiner Seite gekämpft. Und so ist sozusagen die Verbindung und die Wichtigkeit dieses Lord of the Isles mit dem König sehr wichtig und wird hier sehr deutlich. Noch aus einem anderen Grund ist Angus MacDonald sehr wichtig und sehr, eine sehr spannende Figur für unseren Podcast. Denn ein paar Jahre vorher, vor der Schlacht von Bannockburn, hat Angus MacDonald geheiratet, nämlich im Jahr 1300. Und diese Hochzeit soll auch schon auf Dunivake Castle stattgefunden haben. Und hier wurde also Angus MacDonald mit Anya MacLayton verheiratet. Und Anya MacLayton, die hat wiederum sozusagen zum, wie sagt man das, Hausstand oder so, oder Freundeskreis, weiß ich nicht. Die hat auf jeden Fall die MacBehe-Familie mitgebracht zu dieser Hochzeit. Und die MacBehe-Familie, die Anya da mitgebracht hat als Freundeskreis, Bekanntenkreis, ich weiß es nicht so richtig, Hofstaat, die sind später sogar dann zum Leibarzt der Familie MacDonalds geworden. Also die MacBehe-Familie war dann immer die Leibarztfamilie sozusagen, die haben dann immer den Leibarzt für die MacDonalds, für die Lord of the Isles gestellt. Und ihr kennt vielleicht schon am Namen dieser Familie, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt, die wir vielleicht kennen könnten. MacBehe, die hatten nämlich Geheimwissen. Die hatten ein geheimes, besonders heilsames Wissen, weshalb sie sehr gute Leibärzte waren, über Ushkebehe. Und man munkelt so ein bisschen, dass die es auch vielleicht waren, die das Wissen darüber, wie man Ushkebehe, also Whisky, herstellen konnte oder herstellen kann, mitgebracht haben. Und weil der Name MacBehe immer so schwierig ist und so komisch klingt, kann man auch einfach die moderne Aussprache verwenden. Dann wird der Name auch dem einen oder anderen von euch ein bisschen mehr sagen. Der anglisierte Name von der MacBehe-Familie ist nämlich Macbeth. Ist das nicht spannend? Gut, jetzt haben also die Lords of the Isles zum einen dafür gesorgt, dass man als erstes die Nordmänner, die Wikinger, aus Schottland vertrieben hat. Dann hat man 200 Jahre später King Robert dabei geholfen, die Engländer aus Schottland zu vertreiben. Und dann hat es auch nicht sonderlich lange gedauert, bis man den nächsten Erzfeind sich ausgesucht hat, mit dem man sich streiten konnte. Und vielleicht habt ihr da auch schon eine Idee, wer das sein könnte. Auch die Erzfeinde unseres Podcasts, wie sich das so in den letzten Folgen herausgestellt hat. Die Erzfeinde der MacDonalds waren die Campbells. Ja. Und die beiden Erzfeinde, die MacDonalds und die Campbells, haben sich auch immer wieder natürlich um diese epochale, große, tolle Festung, nämlich Dunivake Castle, gestritten und immer wieder darum gekämpft. Und auf dem Höhepunkt dieser Auseinandersetzung und dieser ständigen Bekriegerei und sich gegenseitig das Castle wegnehmen, war 1614 und 15 dann wirklich eine Belagerung. Also da hatten die MacDonalds mal wieder Dunivake eingenommen und die Campbells standen jetzt vor der Burg, haben die Burg belagert und wollten die einnehmen und haben das dann wirklich auch geschafft. 1615 haben Dunivake Castle eingenommen und von dieser Niederlage haben sich die MacDonalds herrschaftlich, sage ich mal, nie wieder erholt. Diese ganze Bekriegerei hat so viel Aufwand und Zeit und Geld gekostet, dass die nach dieser Belagerung, die sie verloren haben, eigentlich am Ende waren. Den Namen gibt es heute noch. Es gab danach aber keinen Lord of the Isles mehr. Die MacDonalds haben die Macht verloren und an Einfluss und an Wichtigkeit auf der Insel verloren. Und die Campbells haben auf der Insel den Ton angegeben. Und um der Schmach dann noch die Krone aufzusetzen, haben die Campbells dann ungefähr noch 60 Jahre auf Dunivake Castle gewohnt und haben dann 1677 Dunivake Castle abgerissen, weil sie in die Inselmitte gezogen sind, nämlich ins Isla House, das ist heute ein Hotel. Haben sich dort also einen neuen Wohnsitz sozusagen aufgebaut und haben Dunivake Castle abgerissen. Und deswegen sieht Dunivake Castle heute so ruinenmäßig aus, wie es aussieht, weil die Campbells das nicht mehr gebraucht haben und haben es halt abgerissen. Und jetzt werden die regelmäßigen Podcast-Hörer unter euch sagen, Moment, Campbells und Isla, da war doch mal irgendwie was. Genau, das war in der zweiten Folge und da ging es um die Maltex-Riots und um den Verräter Daniel Campbell, der seinen Schottenbrüdern nicht geholfen hat, sondern sich auf die Seite des Geldes der Engländer begeben hat sozusagen und hat sie verraten. Und dann haben sie sein Haus kaputt gemacht und dann hat er eine Entschädigung dafür bekommen und hat sich Isla gekauft. Die ganze Story, wie gesagt, könnt ihr ja in Folge 2 nochmal nachhören. Und jetzt ist natürlich die Frage, gut, wir haben den Daniel Campbell, der auf einmal Isla kauft. Und aber wieso, wenn vorher schon die Campbells irgendwie jetzt Lords of the Isles sind, oder es gibt zumindest keine Lords of the Isles mehr, aber das sind jetzt da irgendwie die Chefs auf Isla und warum kommt dann Campbell und kauft die Insel? Wie funktioniert das? Und sind das die gleichen Campbells? Kennen die sich? Habe ich mich auch gefragt und ich habe nachgeguckt und ich kann es euch sagen, nein, die kannten sich nicht, denn das waren ganz verschiedene Campbells. Daniel Campbell war nämlich ein Campbell of Shawfield und der Clan-Chief der Campbells, die damals Dunivake Castle eingenommen haben und damit Herrscher über Isla geworden sind, der hieß Hugh Campbell und das war ein Campbell of Cawdor. Also, die kannten sich nicht, das waren unterschiedliche Campbells und die waren auch 100 Jahre auseinander. Und in diesen 100 Jahren haben es die Nachkommen von Hugh Campbell, die also Dunivake Castle übernommen haben und haben dann Isla beherrscht. Und seine Nachkommen haben sie irgendwie geschafft, in 100 Jahren die komplette Kohle, die die hatten, durchzubringen oder den Wert der Kohle zu verlieren oder wie auch immer. Auf jeden Fall war der Clan Campbell of Cawdor nach 100 Jahren komplett pleite. Und mit ihm zusammen die ganze Insel. Ich hatte mich damals auch bei der Geschichte schon gewundert, wie man eine ganze Insel für so wenig Geld kaufen kann. Und das ist genau der Grund. Also diese Insel und die Leute, die da drauf gewohnt haben, die waren einfach ruiniert. Und die haben irgendjemanden gebraucht, der sich auch nur ansatzweise irgendwie darum kümmert und ihnen hilft. Und deswegen konnte Daniel Campbell dann 1725 diese ganze Insel mit der Bevölkerung darauf zu so einem Spottpreis schießen. 12.000 Pfund waren das damals, das war jetzt auch damals kein Pappenstiel, ganz und gar nicht. Aber es geht ja auch um eine ganze Insel und die Leute, die da drauf wohnen und die landwirtschaftlichen Betriebe und allem drum und dran. Naja, so kam es also zu diesem Kauf der Insel durch Daniel Campbell und wie wir ja auch schon in der zweiten Folge damals geklärt haben oder ich erzählt habe, hat er die Landwirtschaft auf der Insel wirklich komplett revolutioniert und hat der Insel und seiner Bevölkerung wirklich, das muss man sagen, sehr viel Gutes getan. Hat die Landwirtschaft auf der Insel nachhaltig geprägt und hat er eigentlich wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Und er hat natürlich nicht nur die Landwirtschaft verbessert, vorangetrieben, revolutioniert, sondern er hat sich auch um die Geschäftigkeit auf der Insel gekümmert und den Handel Und das hat er natürlich am besten damit gemacht. Auch das haben wir in unserer Lafroig-Folge schon, hatte ich das mal so ein bisschen angerissen. Er hat das auch mit dem Schwarzbrennen und mit dem Handel nicht so eng gesehen, wie die Krone in London das gerne gehabt hätte. Was natürlich dazu geführt hat, dass dort sehr viel Whisky schwarz gebrannt wurde und sehr viel mit schwarz gebranntem Whisky gehandelt wurde, was natürlich der Wirtschaft auf der Insel sehr geholfen hat. Und so sind dann, das hatte ich auch schon kurz in der Lafroig-Folge angeschnitten, auf Islay sehr viele Schwarzbrenner entstanden, vor allem an der südöstlichen Küste, also da, wo heute Lafroig und Ardbeg, also genau dazwischen. Und genau an dieser Küste, also von Lafroig nach Ardbeg, soll es um 1742 10 illegale Brennereien gegeben haben, die dort aus der Bucht heraus ihren illegal schwarzgebrannten Whisky verkauft haben. Und interessant ist, dass auf der Internetseite von Lagavulin, wo es sozusagen die Geschichte der Insel erzählt wird oder dargelegt wird, steht, dass diese 10 Brennereien Lagavulin sind oder waren. Was so ein bisschen halbwahr ist, also das hat man sehr ausgeschönt, diese 10 Brennereien waren schon jede für sich unabhängig. Vor allem ist es ja wieder so eine Brennerei in Anführungsstrichen. Das heißt, das ist halt ein Mann, ein Mensch mit so einer Brennblase, keine Ahnung, 100 Liter oder was. Also alles ist super klein im Verhältnis zu heute natürlich. Und da saßen halt 10 Leute und haben illegal Whisky gebrannt. Und was die aber gemein hatten, ist, dass sie natürlich alle so ein bisschen aufeinander aufgepasst haben und sicherlich irgendwie sich auch gewarnt haben, wenn da mal ein Steuereintreiber in der Nähe war. Aber was viel wichtiger ist, die haben sich eine Malzquelle sozusagen geteilt, nämlich eine Mühle, die genau zwischen Ardbeg und Lagavulin stand. Und diese Mühle hat nicht nur den Schwarzbrennern in diesem Bereich, in dieser Region, ihr Malz, ihr Getreide gegeben, sondern auch dem Bereich dort gleich den ganzen Namen gegeben. Nämlich die Senke an der Mühle. Oder auf Gälisch Lagavulin. Und um diese Senke an der Mühle herum haben nun also viele Jahre die Schwarzbrenner schwarz gebrannt. Bis 1816 wieder, ihr erinnert euch an den Begriff, ein örtlicher Landwirt. Wobei an der Stelle könnte es diesmal wirklich passen, denn das war eine Mühle, wurde Getreide geerntet und da war man ein örtlicher Landwirt. Und der örtliche Landwirt John Johnston hat dann dort 1816 eine offizielle Brennerei gegründet mit dem Namen Lagavulin. Auch hier wieder ganz interessant, auf der Webseite von Lagavulin steht, dass es die erste legale Brennerei der Region war. Das ist halt auch wieder so ein bisschen, also das ist eine sehr klein gefasste Region, denn die Nachbarn Lafroig und Ardbeg haben beide 1815 gegründet, also ein Jahr vorher. Und Bowmore ist jetzt auch nicht so weit weg. Die Brennerei wurde 1779 schon gegründet. Also das sind 3 Brennereien im Umkreis von, weiß ich nicht, 2 Kilometern, die alle vorher gegründet sind. Also da haben die Brennerei der Region schon sehr, sehr eng gefasst, um da zu sagen, dass es die erste legale Brennerei war. Aber nun gut. Aber wo wir schon dabei sind mit Lafroig und Lagavulin, vielleicht habt ihr das noch so im Kopf. Also Lagavulin wurde gegründet von John Johnston 1816. Lafroig wurde gegründet von den Geschwistern, von den Brüdern David und Alexander Johnston 1815. Und jetzt habe ich mich wieder gefragt, na, kennen die sich denn? Sind die irgendwie miteinander verwandt? Alle heißen Johnston. John Johnston hat Lagavulin gegründet und David und Alexander Johnston haben Lafroig gegründet. Ich habe eine Quelle gefunden, eine meiner Quellen sagt, ja, die waren miteinander verwandt. John Johnston war der Vater von Donald Johnston. Das ist aber eine einzige Quelle. Das habe ich auch nirgends so mehr gefunden. Insofern, ich habe alles abgedeckt. Wenn die miteinander verwandt waren, dann habt ihr es jetzt hier bei mir erfahren. Wenn die nicht miteinander verwandt waren, was ich eher glaube, weil es nämlich nur eine einzige Quelle gab und es nirgendwo anders steht, Und wenn es so wäre, würde es woanders stehen, da bin ich mir sehr sicher. Also geht man eher davon aus, dass es nicht so ist, dass sie halt zufällig einfach Johnston hießen. Ein Jahr später, 1817, hat dann direkt in der Nachbarschaft Archibald Campbell, wieder mal ein Campbell, auch noch eine Brennerei gegründet. Auch hier gibt es wieder so ein Namensmix-up. Da weiß keiner so richtig, wie diese Brennerei wirklich hieß. Ob die Kilderton hieß, Malt Mill oder Ardmore. Was wir wissen ist, die Brennerei gab es wirklich und das waren wirklich Nachbarn und die haben sich auch nachbarschaftlich wirklich ausgeholfen und das war alles ganz nett. Gute 20 Jahre später, 1836, stirbt John Johnston und der hat noch Schulden bei einem gewissen Alexander Graham. Alexander Graham war ein Kaufmann aus Glasgow, das heißt, er hatte ordentlich Kohle und der war mit einer Frau auf Isla verheiratet. Und wahrscheinlich war der da mal irgendwie zu Besuch oder die haben sich kennengelernt oder wie auch immer. Und John Johnston hat gesagt, er braucht Geld für seine Brennerei und dann hat ihm der wohlhabende Kaufmann aus Glasgow eben Geld geliehen. Allerdings ist John Johnston gestorben, bevor er das Geld zurückzahlen konnte. Und da hat sich Alexander Graham, wie sich das für so einen anständigen Kaufmann gehört, gedacht, naja, dann gehört mir ja jetzt die Brennerei. Ich habe ja Geld dafür bezahlt. Und so hat er das auch gemacht. Er hat die Brennerei übernommen. Und, was ihm noch ganz gut in die Karten gespielt hat, ein Jahr später ist der Nachbar Archibald Campbell gestorben und auch die Brennerei hatte keine Nachfolger mehr. Was, wie gesagt, für Graham ziemlich gut war, weil dann hat er die Brennerei auch gleich noch gekauft und hat beide Brennereien in eine Lagavulin-Brennerei vereint, sozusagen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Kniff hinzu, wo ihr sagen werdet, aha! Denn dieser Alexander Graham, der Kaufmann aus Glasgow, hatte in Glasgow einen Geschäftspartner. Und dieser Geschäftspartner war kein geringerer als James Mackie, den ihr ja sicher aus meiner Lafroig-Folge noch kennt. Und so haben sie sich das aufgeteilt. Graham hat die Brennerei übernommen, hat den Whisky gebrannt und James Mackie, der hat den Vertrieb übernommen. Und damit hat das angefangen, was wir in unserer Lafroig-Folge mit den Water Wars beschrieben haben, denn am Anfang lief da alles noch ganz gut, aber ein paar Jahre später kam der Neffe von James Mackie mit ins Business, nämlich der famous, infamous, wie auch immer man ihn sehen will, Peter Mackie. Und Restless Pete hat seinem Namen in den folgenden Jahren alle Ehre gemacht. Er hat, wie ihr ja schon wisst, den White Horse Blend kreiert. Das war eine Mischung aus Grain Whisky, Speyside Malt, Lagavulin und Lafroig. Und dieser White Horse Blend ist bis 1900 zum absoluten Verkaufsschlager und Goldesel für Mackie & Co., also für Peter Mackie und seine Firma geworden. Die hat dann irgendwann zu den Top 5 Whisky-Produzenten auf der Welt zu seiner Zeit gehört. Lagavulin wurde immer weiter ausgebaut, hatte dann irgendwann 3 Melzhäuser und 2 Kilns, also für diese Zeit riesengroß, hatte einen unglaublichen Whisky-Durchsatz. Und dann ist das passiert, was wir aus der Lafroig-Folge schon kennen. Lafroig hat die Zusammenarbeit mit Lagavulin aufgekündigt, weil die so viele produziert haben und Lafroig nur noch für White Horse bzw. für Peter Mackie produziert hat und da keinen Bock drauf mehr hatte. Es gab diesen riesengroßen Streit, die Water Wars, es ging vor Gericht. Diesen Gerichtsprozess hat Peter Mackie verloren und hat dann aus Trotz die Malt Mill gegründet, die Lafroig ersetzen sollte. Das wiederum, ganz interessant, dieser Bereich fehlt auf der Webseite von Lagavulin im geschichtlichen Abriss komplett, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Die Malt Mill, wie gesagt, war eigentlich so gebaut, dass sie ein perfektes Imitat von Lafroig sein sollte, um Lafroig das Wasser abzugraben und Lafroig zu ersetzen. Zur Strafe, weil Lafroig nicht mehr mit Lagavulin bzw. mit Peter Mackie zusammenarbeiten wollte, hatte aber de facto geschmacklich überhaupt gar nichts mit Lafroig zu tun. War aber zum Blenden absolut perfekt, weshalb die Malt Mill ja auch bis 1962 betrieben wurde. Was ich hier gelesen habe, fand ich ganz spannend. Die haben nämlich offensichtlich nicht nur extrem rauchigen Malz genommen, um ihre Maische herzustellen, sondern man hat bei der Malt Mill wohl auch Heidekraut hinzugegeben in das Malz zum Melzen, was ja eigentlich total verpönt wäre, nach dem Reinheitsgebot des Whiskys, aber es wurde wohl gemacht und es hat dazu geführt, dass es natürlich einen sehr besonderen eigenen Geschmack entwickelt hat. Wie dem auch sei, es hat funktioniert, für den White Horse hat es absolut funktioniert zum Blenden und wie gesagt, bis 1962 wurde die Malt Mill betrieben und als sie dann ausgedient hatte, beziehungsweise man den Whisky dann nicht mehr so gebrauchen konnte, aber natürlich noch das Equipment, mit dem es hergestellt wurde, hat man, nachdem die Malt Mill geschlossen wurde, das Equipment einfach wieder in Lagavulin sozusagen übernommen und benutzt ein paar Sachen davon bis heute noch. Zu dieser Zeit, also in den 60ern, war Lagavulin aber schon so bekannt und so groß, dass sie das Malz für die Menge an Whisky, die sie hergestellt haben, gar nicht mehr selber bei sich melzen konnten. Das war einfach viel zu viel. Zum Glück hat 1973 die nicht weit entfernte Brennerei Port Allen neue, riesengroße, moderne Malzböden bei sich gebaut. Und das kam natürlich Lagavulin sehr zugute. Deswegen ist Lagavulin zu Port Allen rüber sozusagen und hat gesagt, ihr habt ja jetzt hier diese neuen Malzböden gebaut und wir kommen bei uns nicht mehr so richtig hinterher. Könnt ihr nicht vielleicht für uns mitmelzen und wir kaufen dann einfach bei euch das gemälzte Malz ein? Gesagt, getan, hat Port Allen gemacht. Ist ja irgendwie ein schöner Zuverdienst, den so eine Brennerei da hat. Und so ist Lagavulin dann dazu übergegangen, das Malz in einer anderen Brennerei melzen zu lassen und dann einzukaufen und bei sich zu destillieren. Ist ja alles kein Problem. Man darf das ja trotzdem Scotch Malt Whisky nennen, denn es ist ja immer noch Schottland, wo gemälzt wird. Sagt keiner, dass das verboten ist, das in einer anderen Brennerei zu machen. Interessant ist, dass sich das wirklich rumgesprochen hat, dass man bei Port Allen auf den Malzböden sehr gut melzen kann, beziehungsweise dass sie da einfach richtig viel Platz haben und richtig riesengroße Malzböden haben. Und nach und nach sind eigentlich fast alle Brennereien von Islay zu Port Allen gegangen und haben dort ihr gemälztes Malz eingekauft und haben das selber bei sich nicht mehr gemacht. So ganz langsam geht man heute wieder dazu über, selber zu melzen. Lafroy zum Beispiel hat die letzten 2-3 Jahre wieder angefangen, so ein Drittel, glaube ich, ihres Volumens, was sie brauchen, um ihren Whisky herzustellen, selber bei sich auf den Malzböden zu melzen. Aber ansonsten wird immer noch heute bei Port Allen eingekauft, das Malz. Und das ist umso interessanter und weirder auch so ein bisschen, weil die Port Allen Brennerei seit 1983 stillgelegt ist. Das heißt, die Brennerei produziert gar nichts mehr, aber die Malzböden produzieren bis heute das Malz für die erfolgreichen Brennereien auf der Insel, also Ardbeg, Kulila, Lagavulin, Bunahavn, die holen alle ihr Malz bei Port Allen ab und Port Allen selber produziert aber gar keinen Whisky mehr. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Allerdings hat Port Allen gehört ja offiziell zu Diageo und die haben letztes Jahr angekündigt, dass Port Allen wieder eröffnet werden soll. Es werden mal wieder mehrere Millionen sein, die da in die Hand genommen werden, um der Port Allen Brennerei da wieder Leben einzuhauchen. Und Lagavulin muss vor allem die Warehouses von Port Allen leer räumen, weil die dort nämlich auch ihre Fässer lagern. Also die kaufen da nicht nur das Malz, sondern die lagern dort auch noch ihre Fässer. Und da habt ihr es übrigens wieder, das hatte ich ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Port Allen wurde 1983 geschlossen. Das waren diese verheerenden 80er, in denen sehr, sehr viele schottische Brennereien zumindest die Produktion zurückfahren mussten, wenn nicht sogar zumachen mussten. Der Grund hierfür war, dass die Jahre vorher einfach extrem gut liefen und man hat unglaublich aufgerüstet und immer mehr Whisky hergestellt. Das Problem war nur, dass die Nachfrage nicht im gleichen Maße angestiegen ist. Und so war irgendwann der Markt komplett gesättigt. Die Nachfrage ist nicht im gleichen Maße gestiegen. Und dann hat man genau das Problem. Zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage, die Preise gehen in den Keller. Und der schottische Whisky war ziemlich in der Krise. Und auch Lagavulin kam da nicht drum rum. Ihr erinnert euch, by the way, auch noch, glaube ich, in der Lafroig-Folge hatte ich das mal kurz erwähnt. Auch Ende der 80er wurde Ardbeg ja komplett zugemacht und so als Freizeitprojekt von den Lafroig-Leuten weiter betrieben, hier und da und ab und zu mal. Und so ähnlich ging es Lagavulin. Die haben nicht ganz zugemacht, aber die haben dann auch nur noch an 3 Tagen in der Woche produziert. Lagavulin konnte sich hier quasi durch ein Jahrzehnt Kurzarbeit durch diese Krise hindurch retten. Das Problem dabei war nur, dass dann 10, 15, 20 Jahre später, als Whisky wieder in war und die Leute wieder Lagavulin trinken wollten, nur noch ganz wenig Whisky da war, zur Verfügung war, weil man in den 80ern halt nur 3 Tage die Woche produziert hat. Das große Problem an Whisky, man produziert nicht für morgen, sondern für in 16 Jahren. Und kein Mensch weiß, was in der Zwischenzeit passiert. Und das zu planen, ist immer echt eine riesige Herausforderung und eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Heute geht es der Brennerei sehr, sehr gut. Heute produziert sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und muss ich für die nächsten Jahre, glaube ich, erstmal keine Gedanken darüber machen, dass die Leute Lagavulin nicht mehr kaufen und trinken wollen und haben wirklich eher das Problem, dass sie der Nachfrage gar nicht gerecht werden können. Und damit haben wir die Geschichte der Brennerei im Prinzip abgehandelt und sind in der Gegenwart angekommen. Und wen man bei der Lagavulin-Brennerei auf keinen Fall vergessen darf und wer heute eine der wichtigsten Personen der Brennerei ist, ist Ian MacArthur. Ian MacArthur ist eigentlich in Anführungsstrichen ein ganz normaler Arbeiter, der im Warehouse arbeitet, der früher Torf gestochen hat. Aber er kommt, wenn man so will, aus einer Lagavulin-Arbeiterdynastie. Seine Onkel haben schon bei Lagavulin gearbeitet, sein Großvater hat bei Lagavulin gearbeitet. Und eigentlich kann man sagen, dass es ganz egal ist, wer Lagavulin leitet, solange Ian MacArthur da ist und sich um alles kümmert, ist alles okay. Und hier schließt sich der Kreis. Das, was ich anfangs als oldschoolig und unprätentiös umschrieben habe, ist im Prinzip einfach dieses Festhalten an Jahrzehnten, Jahrhunderten von Tradition. Und das ist das, was Lagavulin auszeichnet. Das ist nicht fancy, das ist nicht Marketing und posh, das ist einfach Oldschool-Whisky, so wie er gehört und so wie er schon Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht wurde. Oder wie Ian es in einem Interview beschrieben hat.
We can't afford to change the whisky making, because what we've got to remember is the old people that worked in the distillery before us were very, very clever people. What they did, they had experimented on things years ago, before we ever done. We can't change tradition.
In diesem Sinne, vertraut der Tradition von Lagavulin. Vertraut meinem Podcast, empfehlt mich weiter. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.